Jetzt, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Resing.
Das Konzept dieses Podcasts, wie möchte ich weitergehen, wie möchte ich weiter daran arbeiten. Und ich habe mir überlegt, vielleicht so ein bisschen freier zu arbeiten noch, mich vielleicht dann nicht wirklich so von Tag zu hangeln, sondern auch einfach mal frei loszubrabbeln, wie ich immer so schön sage. Vielleicht gefällt es euch auch genauso gut wie mir. Wir werden es sehen. Wir probieren es einfach mal aus und ihr könnt natürlich dann auch immer schön in die Kommentare schreiben, wie es dann euch auch gefallen hat. Mir persönlich gibt es vielleicht sogar noch mehr Freiheiten. Wir werden sehen, wie dann auch die Qualität dieser Podcast-Folge sein wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, deswegen nochmals, schreibt mir gerne, wie ihr es findet, unter _tornetz_. Oder ihr findet natürlich auch immer auf Spotify beispielsweise unten ein Feld, wie fanden Sie die Folge? Da kann man auch immer gerne reinschreiben, irgendwelche Anregungen. Und natürlich für alle, die es noch nicht gemacht haben, ich würde mich natürlich immer darauf freuen, wenn ich 5 Sterne bei Spotify für euch von euch bekomme, für meinen Podcast. Das ist natürlich immer ganz schön. Das zeigt mir dann natürlich auch, dass es euch gefällt. Apropos gefallen, mir hat natürlich das Tippspiel an diesem Wochenende sehr gut gefallen. Ich habe persönlich 8 Punkte gesammelt. Das ist eine solide Ausbeute, würde ich sagen. Mein Gegner Dome hat leider 0 Punkte erreicht. Deswegen vielleicht in der nächsten Woche wird's besser. Jeden Donnerstag 19:15 kommt von mir ein neues Tippspiel raus. Da könnt ihr dann gerne in den Kommentaren eure Tipps reinschreiben. Und der Gewinner bekommt von mir in der kommenden Folge wie immer ein Shoutout. Ebenfalls kommen natürlich täglich auch meine oder mein Fakt des Tages. Deswegen schaut da auch gerne vorbei unter der Woche immer um 17 Uhr am Wochenende, also Freitag bis Sonntag immer um 12 Uhr. Und an jedem Dienstag kommt auch um 19.15 Uhr immer noch Klein Riesings Großer der Woche mit einer schönen Grafik. Deswegen schaut da auch gerne mal vorbei. Falls ihr die Folge davor schon gehört habt, ist es für euch kein Spoiler mehr. Und für die anderen damit eine Spoilerwarnung. 19:15 Uhr, dann nicht auf mein Profil schauen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Aber ich glaube, das ist auch noch verkraftbar. Ja, und was hat dieser Spieltag uns schon wieder geboten? Also die zweite Liga macht mich einfach nur verrückt. Es ist einfach eine crazy Liga. Ich liebe es. Es ist einfach geil, denn jeder kann tatsächlich jeden schlagen. Und auch die Zuschauerzahlen, also die Leute vom Fernseher und in den Stadien, haben einfach Bock drauf. Das zeigen auch die Zahlen. Also in der zweiten Liga kommen tatsächlich oder kamen am letzten Spieltag mehr Leute als in der ersten Fußball-Bundesliga. Die genauen Zahlen verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Schaut da gerne mal nach, wenn es euch genauer interessiert. Und ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass doch so viele Traditionsvereine in der zweiten Liga sind, die Leistungsdichte sehr hoch ist, die Einsatzbereitschaft sehr hoch ist, dass es auch immer wieder zu überraschenden Ergebnissen kommen kann, dass Teams, die ganz unten sind, die Teams, die um den Aufstieg kämpfen, schlagen können. Auch das Mittelfeld ist eigentlich kein richtiges Mittelfeld. Die eine Hälfte beschäftigt sich eher mit dem Abstiegskampf, die andere Hälfte des Mittelfelds beschäftigt sich eher mit dem Aufstiegskampf. Also es wird nicht viel rumgeplänkelt, sondern volle Kraft voraus nach vorne. Und dieser Spieltag bot auch wie immer einige Überraschungen. Am Freitag beispielsweise hat Hertha BSC Berlin eine 2:0 Führung gegen Holstein Kiel zwar nicht über die Zeit bringen können, am Ende 2:2, aber gerade in der ersten Halbzeit hat man eine überragende Leistung gezeigt. Tabakovic, der Stürmer der Hertaner, Spitzname Fluppe, hat mit 2 Treffern die Hertaner in Führung gebracht. Gerade in der ersten Halbzeit war es eine enorm energetische Leistung der Hertaner. Kiel hat kaum vom Spiel gefunden, genauso wie in der letzten Woche beim Spiel gegen St. Pauli hat man es nicht geschafft, griffig in die Zweikämpfe zu kommen, und deshalb war die Hertha auch einfach besser. So ehrlich muss man dann auch sein. In der zweiten Halbzeit hat Coach Marcel Rapp dann ein bisschen umgestellt bei den Kielern, hat 3 frische Jungs gebracht, also eher 2. Einmal Niehoff für Remberg fürs Mittelfeld, den eigenen Jugendspieler, und Bernhardsson vorne für Maschino gebracht. Und diese beiden Jungs haben auf jeden Fall auch frischen Betrieb reingebracht. Denn auch in der 68. Minute hat dann In der 81. Minute hat Finn Porat dann das 2:1 erzielt im Nachvorlage von eben Niehoff. Und tatsächlich in der 90 plus 8 Minute kam es zu einem Strafstoß. Gechter mit einem Foul gegen Erras im eigenen 16er, also der Thaner Verteidiger, hat den Kieler Verteidiger im eigenen 16er gefällt. Nach VAR-Einsatz kam dann der Freistoß für Holstein Kiel und Timo Becker, der Ex-Schalker, hat dann trocken verwandelt zum 2:2. Deswegen ist Kiel nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber man hatte natürlich das Gefühl, okay, die Konkurrenz wird es schaffen, in der zweiten Liga jetzt Kiel zu überholen, stark unter Druck zu setzen. Aber, wie es so oft im Leben auch ist, es war nicht immer so. Oder es ist tatsächlich nicht so eingetreten. Die ersten 8 Mannschaften haben alle nicht gewinnen können. Das zweite Spiel am Freitag war nämlich Schalke gegen St. Pauli. Schalke hat es 3:1 gewonnen. Da komme ich später aber noch zu bei meinem Topspiel der Woche. Es hat so, so viel geboten auch einfach. Unglaublich. Also für mich war es einfach eine pure Freude, vor dem Fernseher zuzuschauen, wie die einzelnen Mannschaften es einfach geschafft haben, die Aufstiegsfavoriten mit ihren eigenen Mitteln zu überspielen, zu bespielen, sodass die Aufstiegsfavoriten halt auch nicht in ihren Flow gekommen sind und ihr Spiel nicht durchziehen konnten. Einfach Chapeau an alle. Auch der Samstag war für mich ein von Spannung, Spaß getriebenes Ding. Das eine gute Spiel war Hannover gegen Düsseldorf. Einfach zwei Teams, die oben mitspielen. Hannover in den letzten Wochen mit guten Leistungen. Man hat sich deutlich nach oben gearbeitet. Fortuna Düsseldorf im Jahr 2024 haben jetzt letzte Woche einmal gewonnen, aber sind noch nicht so ganz drin. Aber in der ersten Halbzeit hat man losgelegt wie die Feuerwehr. Man hat natürlich mit dem Griechen Zolis einen super geilen Spieler, wie ich finde, auf dem linken Flügel. Der Grieche ist ein richtiger Wirbelwind, 1 gegen 1, sehr, sehr stark. Und einer definitiv auch für die Bundesliga. Also ich denke, dass viele Bundesligisten ihn auch auf dem Zettel haben. Wird wahrscheinlich dann auch relativ günstig zu haben sein, weil eben zweite Ligaspieler. Aber wenn die Fortuna natürlich sagen kann, okay, wir haben Ambitionen, in dieser Saison vielleicht noch aufzusteigen oder auch in der kommenden Saison, kann ich mir vielleicht vorstellen, dass Zolis sogar über den Sommer hinaus bleibt und Daniel Thun und Klaus Allofs und Weber, der Sportdirektor, zusammen eine gute Mannschaft zusammenstellen können, die dann in der kommenden Saison den Aufstieg schaffen können, je nachdem natürlich auch, wer aus der Bundesliga absteigen sollte. Und Hannover 96, trotz nur einem Unentschieden in Anführungsstrichen, rutscht man auf Platz 4. Vogelsammer, Teuchert haben in der zweiten Halbzeit das Spiel noch gedreht. Und für mich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Gindorf hat bei Hannover 96 debütiert. Der Mann aus der eigenen Jugend, 22 Jahre alt, Mittelfeldspieler, spielt eigentlich in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord. Hat es sich dann auch einfach verdient, von Stefan Leitl eingesetzt zu werden. Wurde dann spät eingewechselt, hatte insgesamt 2 Ballkontakte, unauffällig. Aber es zeigt für mich auch einfach, der Weg aus der Jugend in die erste Mannschaft ist sehr kurz. Ich meine, Hannover 96-2 spielt auch eine überragende Saison in der Regionalliga Nord, davon mal abgesehen. Und ich finde, das ist natürlich auch die Basis vieler Mannschaften dieser zweiten Liga, der dritten Liga. Eine sehr gute Jugendarbeit, die Spieler gut selbst ausbilden, teuer verkaufen und sich somit Stück für Stück, peu à peu, ein gutes finanzielles Polster aufzubauen und perspektivisch dann, was natürlich das Ziel von allen sein muss, in der Bundesliga aufzusteigen und dort sich hoffentlich dann auch zu etablieren, zu stabilisieren und eine kleine Ära in der Bundesliga zu prägen. Aber natürlich ist der Weg steinig, viele wollen ihn gehen und die Mannschaft oder das Management, was am Ende die beste Arbeit leisten wird, wird es dann mit ihrer Mannschaft schaffen. Wer es dann am Ende sein wird, we will see. Ich wünsche Hannover 96 auf jeden Fall alles erdenklich Gute, das muss ich sagen. Ich kenne ein paar Leute, die sind Hannover-Fans. Grüße an euch damit. Und für mich auch ein sehr schönes Stadion, gut gelegen. Und Niedersachsen braucht natürlich auch sehr, sehr starke Vereine in der Bundesliga. Eine weitere Partie an diesem Samstag oder eine weitere spannende Partie war für mich natürlich auch Nürnberg gegen Braunschweig. die Nürnberger, die Wundertüte der Liga, mal hopp, mal flop, hopp, top, flop, alles mit dabei. Und Braunschweig unter Daniel Scherning, ich kann es nur wiederholen, was er aus der Mannschaft da momentan rausholt. Einfach unglaublich. Man ist in der aktuellen Formtabelle oben mit dabei aus den letzten 5 Spielen. Und er hat eine gute Formation gefunden, dieses 3-3-2-2-System. Hat eine eingespielte Mannschaft. Das merkt man auch. Automatismen greifen so langsam. Und qualitativ hat man auch sehr, sehr gute Jungs. Also er holt das Maximale aus den Spielern raus. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn Nürnberg einen guten Tag hat, sind sie einer der besten Mannschaften der zweiten Liga. Das muss man so sagen. Letzte Woche beim Franken-Derby gegen Fürth hatten sie keinen guten Tag, haben dementsprechend auch verdient verloren. Und in dieser Woche hat man sich deutlich formverbessert gezeigt, hat in der ersten Halbzeit schon früh auf 2-0 gestellt. Sebastian Andersson, der Ex-Kölner, tritt das zweite Spiel in Folge nach Vorlage von Wegesser, der nach langer Verletzungspause auch sich so langsam in die Mannschaft integriert, etabliert als linker Offensivspieler. Und dann hat Can Usun die kalte Schnauze des ersten FC Nürnbergs, so würde ich es mal sagen, per Elfmeter das 2-0 erzielt. Dazu vielleicht noch eine kleine Story. Wie am heutigen Montag bekannt gegeben wurde, hat sich Can Usun tatsächlich gegen die deutsche Nationalmannschaft entschieden und für die türkische Nationalmannschaft, weil sein Herz hat ihm gesagt, er wählt die Türkei, obwohl er natürlich auch lange schon in Deutschland spielt. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich die Entscheidung akzeptieren. Ich möchte natürlich keine blöden Kommentare, so wie ich sie teilweise tatsächlich schon gelesen habe, unter Can Usuns Beiträge auf Instagram oder Facebook oder Twitter, also X. Je nachdem, das finde ich nämlich nicht fair. Jeder darf frei entscheiden, für welche Nation er dann spielen möchte, wenn er die Wahl hat. Und ich glaube, dass er in der türkischen Nationalmannschaft eine gute Rolle spielen kann und vielleicht sogar noch mehr Spielzeit bekommt, als er das jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft im offensiven Mittelfeld bekommen würde. Und spannend, um jetzt mal wieder einen Themenwechsel zu vollziehen, bei dieser Partie zwischen Nürnberg und Braunschweig war einfach diese unfassbar gute Leistung, Laufleistung der einzelnen oder beider Teams. Beide sind knapp 120 Kilometer gelaufen. Für mich sehr, sehr starke Werte. Jeder Spieler mehr als 10 Kilometer. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut. Es war auch eine sehr torschussreiche Partie, würde ich sagen. Insgesamt 27 Torschüsse aufgeteilt, 15 für Nürnberg und 12 für die Braunschweiger. Geile Sache auf jeden Fall. Ich find's gut. Beide Teams haben Lust gehabt und dieses Spiel war für mich auch ein Beispiel oder Werbung für die zweite Liga. Schönes kleines Spielchen. Lief natürlich nicht alles perfekt bei den ganzen Pässen. Aber mein Gott, wir sind ja jetzt auch nicht in der Champions League, sondern tatsächlich noch in der zweiten Liga. Da sind viele Spieler, die noch Entwicklungspotenzial haben. Gerade bei den Nürnbergern, Nathaniel Brown im kommenden Sommer bei Eintracht Frankfurt als Linksverteidiger. Mit Jeltsch in der Innenverteidigung, U17-Weltmeister, Europameister. Da sind auf jeden Fall richtig, richtig gute Jungs da. Auf die können wir uns in den nächsten Jahren noch freuen. Und in der vorherigen Folge habe ich ja schon mal den Beitrag vom Ball orientiert mit euch geteilt, wo gesagt wird, dass der BVB und Nürnberg sich sehr ähnlich sind, was die Jugendspieler angeht. Also man will eine junge, wilde, griffige Mannschaft, die so ein bisschen im Rock'n'Roll-Stil, also mutig, aggressiv, Heavy Metal, aggressiv nach vorne spielt. Und ja, deswegen finde ich es einfach eine wunderbare und schöne Sache. Und es freut mich natürlich immer wieder, wenn ich schön Fußball sehen darf. Ich sag mal so, wo natürlich auch Licht ist, ist natürlich auch immer ein bisschen Schatten. Und leider gab es an dem Samstag auch ein Spiel, wo wieder Unschönes passiert ist, nämlich bei der Partie Hansa Rostock gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zum ersten, also fangen wir mal mit dem Positiven an. Kaiserslautern gewinnt überzeugend mit 3-0 in Rostock. Ein sehr, sehr wichtiges Abstiegsspiel. Beide Teams, Platz 17, Platz 16 vor dem Spieltag, haben diese 3 Punkte gebraucht, brauchen sie, um den Klassenerhalt zu realisieren, um auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga zu spielen. Und Ragnar Ache, 3 Tore gemacht, Friedhelm Funkel gewinnt sein allererstes Spiel als FCK-Trainer, seine Auswärtsbilanz, ein Unentschieden in Nürnberg, jetzt der Sieg in Rostock. Lassen Sie sich sehen, wenn er jetzt zu Hause, anders als noch gegen den KSC in der Vorwoche, auch gewinnen kann, bin ich mir sehr sicher, dass der 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt schafft. Und qua seiner geilen Fanbasis muss ich sagen, also überragend, viele, viele Fans, die immer wieder auch zu Auswärtsspielen reisen, hätten sie es definitiv auch verdient. Und ich glaube, jeder, der mit der Fußball-Bundesliga in den frühen 2000ern aufgewachsen ist, für den ist Kaiserslautern eigentlich auch ein Stück der ersten Liga. Wenn es schlecht läuft, auch der zweiten Liga, klar, aber in die Drittklassigkeit sollte dieser Verein eigentlich nicht nochmal absteigen, so wie es vor ein paar Jahren gemacht haben. Deswegen sind meine Daumen gedrückt, dass Kaiserslautern tatsächlich den Klassenerhalt schafft. Und Friedhelm Funkel traue ich diese Mission auf jeden Fall auch zu. Ganz nach dem Motto, auswärts sind wir befreiter, auswärts sind wir erfolgreicher. Nach dem guten Song ist auswärts sind wir asozial, davon abgeleitet, würde ich schon sagen, dass wenn man es schon zu Hause nicht schaffen kann, man dann zumindest auswärts die wichtigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln kann. So, das wäre jetzt erstmal das Positive. Auf der anderen Seite sind die Fans von Hansa Rostock erneut negativ aufgefallen, haben immer wieder, ja, absolut antisemitische Aussagen getätigt und die Krönung war dann, als Ragnar Ache seinen dritten Treffer erzielt hat, zusammen mit seinen Mannschaftskollegen den Treffer gefeiert hat, vor der Rostocker Kurve, klar, aber dann ein Rostock-Fan an den Ordnern vorbei aufs Spielfeld gelangt ist und Ragnar Ache attackieren wollte, aber sowohl lauterer Spieler als auch Spieler von Hansa Rostock und das Schiedsrichterteam haben es geschafft, dass er Ragnar Ache nicht angreifen kann, wurde überwältigt und wurde dann auch abgeführt. Aber sowas ist natürlich schon zum wiederholten Male bei Hansa Rostock passiert. Ich erinnere nur an das Spiel gegen den FC Schalke 04 in der Hinrunde, als es auch schon zu massiven Ausschreitungen und Schlägereien kam. Und dass es natürlich dann auch immer wieder bei Hansa Rostock passieren muss, zeigt für mich schon sehr deutlich, dass die Fans sehr gewaltbereit sind. Und sowas sollten wir auf jeden Fall nicht tolerieren, gar nicht tolerieren. Und aus Fansicht würde ich jetzt mal sagen, wenn es nur um die Fans gehen würde, würde ich sagen, Hansa Rostock sollte in die dritte Liga absteigen. Aber wir sind immer noch bei einem sportlichen Wettbewerb. Deswegen, wenn Hansa Rostock sportlich den Klassenerhalt sich verdient, haben sie es auch verdient. Aber was die Fans angeht, gehören sie für mich mindestens dann in die dritte Liga. So leid es mir tut, aber mit solchen Fans hast du es so einfach nicht verdient, in der zweiten Liga zu spielen. Abgerundet wird der Samstag dann natürlich immer mit einem schönen Topspiel der Woche, wie man so schön sagt. Dieses Spiel ist immer nach dem Fußball-Bundesliga-Topspiel der Woche, fängt also um 20.30 Uhr an. Diese Woche war es ein kleiner Südklassiker, so will ich es einfach mal nennen, nämlich der Karlsruher SC gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Zwei Teams, die immer wieder im Windschatten der Spitzenplätze agieren, führt natürlich ein bisschen weiter oben noch. Aber der KSC und der Christian Eichner ist immer wieder gefährlich, sorgt immer wieder für auch überraschende Siege und hat sich so langsam auch wieder an die Spitzengruppe rangepirscht. Deswegen war es natürlich auch spannend zu erfahren, wie dieses Spiel ausgehen sollte. Kann Fürth den Aufwind aus dem Derby gegen Nürnberg mitnehmen nach Karlsruhe und dort auch den Karlsruhern zeigen. Ihr habt in den letzten Wochen gut performt, aber wir sind ein aufstiegsfähiges Team, Ende Gelände. Wir gewinnen heute bei euch und damit sind eure Aufstiegsträume ad acta gelegt. Ja, für jeden, der dieses Spiel gesehen hat, weiß, es kam genau anders. Der KSC von Anfang an mutig, aggressiv, führt, kam gar nicht aus der eigenen Verteidigung raus, aus der eigenen Hälfte. Immer wieder schnelle Bälle des KSC hinter die Kette und dementsprechend war dann auch die Führung durch Matanovic in der 42. Minute einfach verdient und man hat die Überlegenheit lange nicht in Tore ummützen können, aber dann ging es dann doch Schlag auf Schlag, 78. Minute Matanovic und dann 86. und 90. Minute jeweils noch ein Treffer von Schleusener, am Ende 4:0, auch in Höhe für mich verdient. Der KSC hatte einfach deutlich mehr vom Spiel, sind 2 Kilometer knapp mehr gelaufen mit 122 Kilometern zu, ja, 120, 121 Kilometern bei Fürth. Haben also auch deutlich mehr investiert, haben auch fast doppelt so viele Torschüsse, 19 zu 10, also 19 Torschüsse, wovon auch viele aufs Tor gingen, viele sehr gefährlich waren. Das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung. Man hat Fürth etwas den Ball überlassen, aber immer wieder dann ja aggressiv gegen die Mittelfeldspieler und Verteidiger der Fürther ist man angegangen, hat sich dann früh den Ball erobert und dann mit schnellen Steckpässen in die Spitze, vor allem durch Paul Nebel, es geschafft, die Fürther Verteidigung auszuhebeln. Und im 16er sind die KSC-Stürmer natürlich auch immer sehr, sehr stark. Also man hat mit Schleusener, Zivzi, Warze und Matanovic drei für mich sehr, sehr starke Jungs für die zweite Liga. Und ich muss sagen, Chapeau Christian Eichner, was er aus der Mannschaft immer wieder rausholt. Vom Etat her eher Mittelfeld der zweiten Liga, aber spielerisch sehr, sehr stark. Und wenn man diese Leistung, wie man sie jetzt gegen Fürth gezeigt hat, konservieren kann über die nächsten Wochen, dann sind sie für mich definitiv ein Aufstiegskandidat. Ja, und dann kam natürlich noch der Sonntag. Alles war angerichtet für den HSV gegen Osnabrück. Drei wichtige Punkte einzusammeln, um sich oben festzusetzen. Auch Paderborn und Magdeburg im Aufwind. Bei beiden hat man gedacht, je nachdem wer gewinnt, wird sich auch nach oben orientieren können. Und Elversberg gegen Wiesbaden, da hatte man das Gefühl, Elversberg gegen kriselnde Wiesbaden, wenn sie da drei Punkte holen, dann könnte es vielleicht auch nochmal spannend werden mit dem Aufstieg. Letztendlich kommt alles anders, als wie man denkt, wie man so schön sagt. Fangen wir mal tatsächlich mit der langweiligsten Partie an. Um es dann auch kurz abzuhaken, Paderborn-Magdeburg 0:0. Beide Teams eigentlich für ihren gepflegten Offensivfußball bekannt, berüchtigt. Aber in dieser Partie lief bei beiden nicht ganz so viel zusammen. Man hatte auch Pech im Abschluss. Am Ende teilt man schiedlich, friedlich die Punkte. Beide Mannschaften kuscheln sich im Tabellenmittelfeld ein. Paderborn als Tabellensechster, noch mit Kontakt nach oben, da die Konkurrenz auch immer nur patzt. Und Magdeburg als Tabellenzwölfter. Tatsächlich, bei ihnen würde ich sogar sagen, sie sind momentan das Mittelfeldteam der Mittelfeldteams, denn mehr Mittelfeld geht für mich nicht nach oben und nach unten. Scheint nicht mehr ganz so viel zu gehen. Aber ich glaube, damit sind die Magdeburger unter Trainer Christian Titz auch zufrieden. Hauptsache, man kann eine weitere Saison in der zweiten Liga spielen und sich weiter etablieren, stabilisieren und mit dann noch mehr TV-Geldeinnahmen sich dann Stück für Stück, peu à peu, kontinuierlich nach oben zu arbeiten, um dann irgendwann mit einem guten Gerüst in der ersten Liga anzukommen, um dort dann auch bestehen zu können und nicht zu einer Art Fahrstuhlmannschaft zu werden. Dann die zweite Partie, Elversberg gegen Wiesbaden. Beide Aufsteiger spielen eine überraschend gute Rolle in dieser Saison. Bei Wiesbaden ist es in den letzten Wochen ein bisschen abgeflacht. Auch Elversberg nach der Niederlage letzte Woche beim HSV, beim Debüt von Steffen Baumgart, mit ja leicht geknickt gewesen. Aber wer diese Mannschaft kennt, charakterlich sehr starke Mannschaft und spielerisch einer der besten für mich tatsächlich auch. Mit Rochelt, mit Wanner, mit Pfeil hat man sehr, sehr gute Jungs in der Offensive. Mit Christoph einen sehr sicheren, soliden Rückhalt. Viele kannten ihn vor der Saison noch nicht, nach dieser Saison auf jeden Fall. Und er wird auf jeden Fall bei einigen Teams auch auf dem Zettel sein. Bei Wien Wiesbaden für mich natürlich Lee im Mittelfeld. Ein super Junge, kommt ja gebürtig aus der Bayern-Jugend. Ist dann im Sommer nach Wiesbaden gewechselt. Guter Typ, technisch sehr versiert, klein wuselig, wie die Südkoreaner halt so sind. Und ich bin gespannt, wie sein Weg geht. Und natürlich hat man dann noch mit ja, Sascha Mockenthaupt, für mich eine absolute Legende in der Endverteidigung. Super Typ, ich durfte ihn einmal bei der Burski-Show schon kennenlernen. Super sympathisch, hat noch ein eigenes E-Sports-Team. Ist auch auf Instagram gut dabei, würde ich sagen. Also dort auch gerne mal nachschauen, unbezahlte Werbung. Und ich wünsche es natürlich den Wiesbadenern, dass sie den Klassenerhalt dann auch schaffen. Denn sie scheinen mir eine sehr sympathische Truppe zu sein. Und manchmal, wenn man sich etwas wünscht, geht es tatsächlich auch in Erfüllung, zumindest in diesem Spiel. Denn Wiesbaden mit einem super Spiel, Elversberg kam gar nicht in ihr eigenes Spiel rein, nicht ins Rollen, keine schnellen Angriffe. Wiesbaden konnte alles unterbinden und gleichzeitig selbst auch nach vorne gut arbeiten mit dem rechten Flügelspieler Goppel, dann Lee, den ich vorhin schon erwähnt habe, und mit Ayerdell, dem Australier, hat man ja, Ende der ersten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit den Deckel drauf gemacht und super Leistung, Wiesbaden. Ihr seid wieder oben mit dabei und es freut mich ganz, ganz besonders für euch. Und dann kommen wir natürlich noch zum letzten Spiel an dem Sonntag. HSV gegen Osnabrück. HSV hatte die Riesenchance, auf Platz 2 zu rutschen mit einem Sieg, an Kiel vorbei und auch dem FC St. Pauli auf die Pelle zu rücken und gegen den Tabellenletzten, der auch abgeschlagen ist, war es natürlich eigentlich eine dankbare Aufgabe. Ja, Osnabrück unter Koshinat kämpferisch, spielerisch verbessert. Die Punkte haben gefehlt. In der letzten Woche hat man dann gewinnen können, überraschend, gegen Hannover 96. Und tatsächlich hat man diesen Schwung auch mitnehmen können. Klar, der HSV hatte deutlich mehr vom Spiel, konnte dann auch wieder auf Dompe zurückgreifen, der nach Gelbsperre wieder da war, in der zweiten Halbzeit dann. Und ja, der HSV hat für mich einfach den besten Kader der zweiten Liga, auch wenn Muraim ausgefallen ist, dafür Katterbach als Linksverteidiger. Aber dieses Spiel musst du dann halt auch einfach für dich entscheiden. Und man hat es einfach nicht gemacht, denn es fehlte am Ende vor dem Tor die Kaltschnäuzigkeit. Defensiv hat man ganz gut gestanden insgesamt. Man hat nur 3 Torschüsse zugelassen. Aber von diesen 3 Torschüssen waren halt 2 drin. Und vorne hatte man genügend Chancen, 14 Torschüsse. Viele waren auch sehr ungefährlich, muss man dazu sagen. Aber trotzdem, wenn du als Spitzenteam vor der gegnerischen Tor bist, musst du die Bälle auch nutzen. Ansonsten ist diese zweite Liga zu stark, zu ausgeglichen. Dann bekommst du irgendwann die Quittung. Und wie diese Quittung aussah, das war einfach unglaublich. Fun Fact, vor dem Spiel hat der HSV noch keinen Gegentreffer nach einem Standard bekommen. Osnabrück hingegen hat noch kein Tor nach einem Standard, also nach einem Freistoß erzielen können. Was passiert? Freistoß von Osnabrück und Kunze in der 6. Minute per Kopf macht tatsächlich dann auch einfach mal das 1:0 für Osnabrück. Riesenschock. Dann in der Nachspielzeit gab es einen Elfmeter, für mich berechtigt, für den HSV. Glatzel tritt an, trifft dann auch endlich. 1:1 ging es dann zur Pause. In der zweiten Halbzeit, HSV war wie immer drückend überlegen. Osnabrück konnte sich kaum befreien. 76. Minute hat dann Jumpy, mein kleiner Rieslingsgroßer der Woche, der Vorwoche, hat dann die gelb-rote Karte kassiert. Bedeutet, der HSV war da noch eine Viertelstunde plus Nachspielzeit in Überzahl. Und am Ende musste es so kommen, wie es kommt. Der Ex-HSVer Tesche wird im HSV 16er getroffen, fällt hin. Es gibt einen Elfmeter. Michael Cousins, Champions League-Sieger, Trippelsieger mit dem Bayern 2013, tritt an, der Franzose. Und der hat den Ball unter die natte Latte genagelt. Also Raab hatte die richtige Ecke, aber der hat so viel Cojones gezeigt. Er hat ihn einfach reingehauen. 2:1. Osnabrück gewinnt das zweite Spiel in Folge. Hat wieder Tuchfühlung. Und der HSV verpasst es wie immer, wenn die Temperaturen steigen, der Frühling anfängt. Es war ja auch meteorologischer Frühlingsanfang. Irgendwie schaffen sie es dann nicht, einfach ihre Form beizubehalten. Verlieren es mit 2:1. Und das tut natürlich besonders weh. Erste Niederlage für Steffen Baumgart. Man darf gespannt sein, wie es für ihn oder wie es für den HSV weitergeht. Ich drücke auf jeden Fall beide Daumen als Kölner, dass Steffen Baumgart den direkten Aufstieg mit dem HSV schafft.
Das zweite Liga-Topspiel der Woche.
Mein Topspiel der Woche war eindeutig das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli. Und ich bin ehrlich, ich habe mit einer deutlichen Niederlage des FC Schalke 04 gerechnet. Denn Schalke gar nicht in Form, St. Pauli gerade noch das Topspiel gegen Kiel gewonnen mit 3:2. Deswegen war für mich eigentlich ein klarer Sieg von St. Pauli drin, wie ihr vielleicht bei meinen Tipps auch gesehen habt. Ich habe 5:0 getippt. Aber da muss ich jetzt auch mal die Mannschaft des FC Schalke 04 loben, Karel Geraerts loben. Sie haben es geschafft, sie haben mich überrascht und sie haben mit einem beherzten Auftritt es geschafft, 3 ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Und man hat direkt gemerkt, die Fans waren direkt wieder elektrisiert, emotionalisiert. Und das ist natürlich auch ein bisschen der Mythos Schalke. Du musst nur ganz wenig den Fans geben und sie unterstützen sich bis zum Ende. Deswegen erstmal Respekt an die Fans, an die Mannschaft und an den Trainer Gary Geratz. Denn man hat die Aufstellung online gesehen, wie wird gespielt. Zum einen war ich froh, dass Mölken wieder dabei ist als Linksverteidiger. Für mich einer der besten Schalker in dieser Saison. Offensiv sehr, sehr stark, aber auch defensiv in den Zweikämpfen immer gut mit dabei. Auf der Rechtsverteidigerposition war Soppi zumindest so weit fit, dass er in der Anfangself stehen kann. Ist ja ausgeliehen in der Winterpause von Atalanta Bergamo. 6 Millionen Marktwert laut der Internetplattform Transfermarkt.de. Also schon einer der wertvollsten Spieler der zweiten Liga. Da war man natürlich gespannt, wie stark ist er wirklich. Und in der Innenverteidigung hat neben Kalasch nicht Kaminski gespielt wie die letzten Wochen, sondern tatsächlich ganz überraschend wurde Ron Schallenberg aus dem defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung zurückversetzt. Und ich glaube, da spreche ich für sehr, sehr viele. Man hat das Gefühl, okay, das scheint anscheinend die letzte Patrone zu sein. Karel Gerrard versucht jetzt etwas sehr Wildes, ob das funktionieren kann. Und was ich dann von Ron Schallenberg gesehen habe, war unglaublich. Also was der da gespielt hat, also er hat jeden Zweikampf gefühlt gewonnen. Er hat mich erinnert an Marcelo Bordon, für die Älteren oder für die Jüngeren unter euch. Marcelo Bordon, Innenverteidiger, Brasilianer, über die Schalke 04 bis 2007, 2008 oder 2009. War ja bei FC Schalke 04 der Fels in der Brandung. Und man hatte das Gefühl, wenn du am Bordon vorbei willst, musst du entweder sehr, sehr flink sein oder du musst sehr, sehr viel abkönnen, denn er war ein beinharter Verteidiger. Und in diesem Spiel hat Ron Schallenberg für mich eine ähnliche Aura ausgestrahlt wie damals Bordon. Also wenn ein Stürmer kam beim FC St. Pauli, ist er eigentlich immer an Schallenberg abgeprallt. Dann gehen wir mal weiter ins Mittelfeld. Seguin in dem 4-4-2 Mittelfeldraute als alleiniger Sechser beziehungsweise guter Ballverteiler vor der Abwehr. Er musste wenig in die Zweikämpfe gehen tatsächlich, aber er konnte sehr gut die Bälle verteilen auf Thomas Aubameyang und Kabadayi auf den Achterpositionen. Also ein bisschen ein Bindeglied zwischen Offensive und Defensive. Das hat mich schon überrascht, weil Aubameyang ist eigentlich eher ein linker Verteidiger und Kabadayi eher ein Flügelspieler. Aber sie haben ihre Rolle sehr, sehr gut ausgefüllt, haben für sehr, sehr viele Angriffe gesorgt, haben auch mal aus dem Halbfeld geflankt, sind dann aber auch mal in die Breite gegangen. Also haben die Verteidigung der Paulianer so ein bisschen auseinandergezogen, sodass dann in der Mitte Platz war für die zentralen Stürmer. Das waren Karaman, Terodde und Buain Lasme, der mit diesem Spiel überraschenderweise auch sehr gut gefallen hat. Und später in der Pressekonferenz hat der St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler auch gesagt, dass er sehr überrascht war von dem frühen und aggressiven Anlaufen des FC Schalke 04. In den letzten Wochen hat Schalke sich ja eher sehr devot präsentiert. Man ist eher ängstlich an die Sachen rangegangen, hat eher tiefer gestanden, hat die Mannschaften erstmal kommen lassen. Und in diesem Spiel war es komplett anders. Man ist früh angelaufen, ist früh in die Zweikämpfe gegangen, hat St. Pauli unter Druck gesetzt und da hat man dann auch gemerkt, okay, wenn du St. Pauli stark unter Druck setzt, dann verlieren sie auch an Selbstbewusstsein, verlieren dann viele Bälle und das hat Schalke dann auch ausnutzen können in Form von zweimal Kabadayi und dann Karaman. Beim FC St. Pauli, sie haben fast in der gleichen Elf wie immer gespielt, mit einer Dreierkette, davor vier Leute und vorne drei Spieler. Wie auch schon in der vergangenen Woche. Man hat nichts verändert. Man hat vorne mit Hartl als ja schwingenden Zehner oder Neuner gespielt, der immer wieder entweder ganz vorne war oder sich ein bisschen zurückfallen hat, um dann die Flügelspieler Afolayan und Metcalf einsetzen zu können. Ist aber nicht so oft gelungen. Im zentralen Mittelfeld hat man dann natürlich mit Jackson Irvine als Kapitän und Alyosha Kemlein, Leihgabe von Union Berlin, zwei technisch sehr gute Spieler, die aber auch gegen den Ball gut arbeiten können. Und in der Endverteidigung hat man mit Erik Smith in der Endverteidigung natürlich einen super Strategen, der die Bälle von hinten gut rausspielen kann eigentlich. Aber in dieser Partie lief halt nicht viel zusammen. Einzige Ausnahme war ein abgefälschter Schuss von Elias Saad in der zweiten Halbzeit zum zwischenzeitlichen 2:1. Das hat nochmal kurz für Spannung gesorgt, aber Schalke war an diesem Tag einfach zu stark und man hat dann ja durch Karaman das 3:1 erzielt und damit den Deckel endgültig draufgepackt. Und ich kann es nur mal wiederholen, herzlichen Glückwunsch FC Schalke 04, ein super Spiel gemacht, super agiert, man hatte mehr als doppelt so viele Torschüsse, 14:7, und man hatte auch mit Marius Müller einen sehr guten Keeper, der tatsächlich 3 Bälle ging auf sein Tor, 2 hat er sehr gut gehalten, einen darunter auch in der ersten Halbzeit von Metcalf, also sehr, sehr stark agiert. Und man hat tatsächlich in entscheidender Situation die Zweikämpfe gewonnen. St. Pauli hat zwar mehr Zweikämpfe insgesamt gewonnen, mit 18:12, aber die entscheidenden vor den Toren, da war der erste Schalke einfach griffiger. Und man hat dann auch dieses Quäntchen Glück in den entscheidenden Situationen natürlich auch gehabt, klar. Aber man hat es sich auch einfach erspielt und gerade in der Luft war man einfach diesmal sehr, sehr stark. Es kamen natürlich dann auch viele lange Bälle von St. Pauli als auch von Schalke. Und insgesamt kam es ja zu 45 Kopfballduellen, wovon Schalke 28 für sich entscheiden konnte, gerade auch vor den Toren. Deswegen sehr, sehr starke Leistung, Chapeau. Und ich bin gespannt, wie Schalke jetzt in den kommenden Wochen auftreten wird, ob sie den Schwung mitnehmen können oder ob es vielleicht nur wieder ja ein kleines Strohfeuer war. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Klein Riesings Großer der Woche. Dann kommen wir noch zu Klein Riesings Großer der Woche. Und das war in dieser Woche für mich eindeutig Yusuf Kabadai vom FC Schalke 04. In den letzten Wochen abgetaucht, in der zweiten Mannschaft gesteckt, schon abgestempelt. Aber in diesem Spiel gegen den FC St. Pauli wurde er von Karel Gerards auf die 8 gesetzt. Überraschend für viele. Und was er da abgeliefert hat, war unglaublich. Hat nach vorne gearbeitet, hat nach hinten gearbeitet und hat 2 Treffer gemacht. Er hat es also seinen Kritikern deutlich gezeigt. Und das zeigt für mich auch, wenn du Herz hast, wenn du Mut hast, dann schaffst du es auch. Und natürlich auch das gewisse Talent. Und zeig es immer deinen Kritikern. Wenn sie sagen, bis hierhin und nicht weiter, dann springst du definitiv über diese Hürde drüber. Denn mit Willen und Einsatz schafft man mehr, als man oft glaubt. Deswegen auch eine wichtige Message an euch. Glaubt immer an euch. Ihr schafft das alles. Denn ihr seid wunderbar, so wie ihr seid. Und vertraut immer an eure Stärke. Denn ihr wisst am besten, wie weit ihr gehen könnt. Deswegen ganz, ganz viel Liebe auch an euch. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Heute so ein bisschen lockerer, wie ich fand. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Folge wie ich. Ich freue mich immer wieder über euer Feedback. Deswegen bewertet diese Folge, teilt es mit euren Freunden. Ich freue mich immer riesig, wenn ich neue Zuhörer habe. Schickt mir natürlich auch immer Verbesserungsvorschläge auf meiner Instagram-Seite _tornetz_ oder über LinkedIn. Da könnt ihr nach Jan Klein-Riesing suchen. Und in Köln sagt man, mach Idiot. Und somit halte ich es auch. Also, mach Idiot.